Haferflocken enthalten nämlich auch noch einen ganz besonderen Ballaststoff, das Beta-Glucan. Das kann sogar unseren Cholesterinspiegel reduzieren. Und einen positiven Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel kann es auch haben. Ich bin vielmehr der Meinung, dass man gar nicht den Fokus darauf setzt, was darfst du alles nicht, sondern dass du sagst, okay, füg doch zum Beispiel nochmal Samen deinem Salat zu oder versuch mal Hülsenfrüchte hinzuzufügen. Und dann merkst du über die Zeit hinweg, oh Mensch, damit geht's mir irgendwie viel besser. Und dann lässt du automatisch diese anderen Dinge immer mehr weg. Wenn du einfach nur im Fokus hast, ich möchte ein guter Gastgeber sein für mein Mikrobiom. Also ich möchte, dass es den Milliarden an Mikroben gut geht. Deswegen versuche ich mich möglichst pflanzenbasiert zu ernähren. Das wäre das Tollste.
Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Adi Saleh. Proteinshakes, Low-Carb-Diäten und immer neue Ernährungstrends bestimmen seit Jahren die Diskussion rund ums Essen. Dabei gerät ein Nährstoff oft in den Hintergrund, obwohl sein Nutzen wissenschaftlich kaum umstritten ist. Ballaststoffe. Sie können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes senken, den Blutzucker stabilisieren, lange satt halten und spielen eine entscheidende Rolle für unsere Darmgesundheit. Trotzdem nehmen die meisten Menschen deutlich weniger Ballaststoffe zu sich als empfohlen. Warum das so ist, welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat und wie wir ohne großen Aufwand mehr Ballaststoffe in unseren Alltag integrieren können, genau darum geht es in dieser Folge von Mission Gesundheit.
Experte der Woche.
Mein heutiger Gast ist Dr. Maren Kemper. Sie ist Biochemikerin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zusammenhängen zwischen Ernährung, Stoffwechsel und Darmgesundheit. Und sie ist zum zweiten Mal bei uns, denn in ihrem neuen Buch widmet sie sich eben genau diesem Nährstoff, der oft unterschätzt wird, den Ballaststoffen.
Maren, schön, dass wir uns wiedersehen. Viele reden über Protein. Wie konnte es passieren, dass Ballaststoffe dabei oft vergessen werden?
Ja, du, das ist eine sehr berechtigte Frage. Proteine, ich meine, das geht jetzt irgendwie seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Und alles ist mit Protein angereichert. Gefühlt selbst das Müsli ist proteinreich geworden. Und dabei wurden die Ballaststoffe nämlich komplett vergessen. Und aus meiner Sicht der Dinge ist, Proteine sind wichtig, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber viele andere Aspekte sind halt auch wichtig. Und es sind natürlich auch nicht nur die Ballaststoffe, sondern es sind natürlich auch die Fette und die Proteine. Aber Ballaststoffe sind so mein absolutes Lieblingsthema, weil ich habe so das Gefühl, es gab ja eine ganze Zeit, da hieß es, Low Carb ist der Retter. Oder davor war es sogar noch Low Fett. Low Fett. Meine Eltern sind noch mit Low Fett groß geworden. Da gab es noch die gute Bezel-Margarine. Ich weiß nicht, kennst du die noch?
Gibt's noch. Ja, gibt's noch.
Die gibt's noch. Okay. Ja, also das war der absolute, wenn du Probleme mit Cholesterin hattest, dann musstest du auf jeden Fall diese Margarine zu dir nehmen. Und nachdem dieser ganze Hype vorbei war, dann kamen, wie gesagt, irgendwann die Proteine auf. Und die halten sich, finde ich, verdammt hartnäckig.
Du bezeichnest ja Ballaststoffe als den übersehenen Nährstoff. Was hat dich bei deiner Recherche am meisten überrascht?
Es ist ja kein Nährstoff im klassischen Sinne. Daher kam ja auch der Name Ballaststoff überhaupt. Also es ist weder ein Makronährstoff noch ein Mikronährstoff. Aber die Magie findet ja auch nicht da für uns statt. Also unsere menschlichen Verdauungsenzyme können mit den Ballaststoffen ja gar nicht viel anfangen, sondern die reisen quasi unverdaut durch uns hindurch. Und im Dickdarm, the magic happens, da treffen sie nämlich auf unseren Dickdarm. Und da sitzen Milliarden an Mikroben und ein Teil dieser Ballaststoffe, der ist nämlich Futter für diese guten Mikroben. Und unser Darmmikrobiom, ich meine, das wissen wir ja auch erst seit 15 Jahren, dass das so wirklich auch die Untersuchung, die Wissenschaft da so aktiv geworden ist, wie wichtig dieses Mikrobiom für unsere Gesundheit ist. Und deswegen empfinde ich das als absoluten, völlig vernachlässigten Nährstoff. Dazu kommt auch noch, man muss fast ein bisschen differenzieren. Es gibt ja verschiedene Arten von Ballaststoffe. Das finde ich nämlich auch ein bisschen schwierig. Es wird immer nur so Ballaststoff gesagt. Nun muss man fair sein, wird ja auch einfach nur Protein gesagt. Aber die bauen sich ja auch wieder auf aus bestimmten Bausteinen. Bei Proteinen sind es die Aminosäuren. Und bei den Ballaststoffen gibt es halt ganz unterschiedliche. Und diese unterschiedlichen füttern einmal unterschiedliche Mikroben in unserer Darmflora. Aber es gibt zum Beispiel die löslichen und die unlöslichen. Und die haben ganz unterschiedliche Effekte auch auf unsere Gesundheit. Und es gibt ja auch einen Teil von den Ballaststoffen, die halt kein Futter sind für unsere Darmbakterien. Aber die sorgen dafür, dass das Stuhlvolumen sich erhöht. Und dadurch können wir sozusagen regelmäßig aufs WC gehen. Und das wiederum hat dann auch einen großen Effekt auf unsere Gesundheit.
Ja, also du hast es gerade eben erwähnt, viele Menschen denken bei Ballaststoffen vor allem an Verdauung, aber die Ballaststoffe haben ja auch eine große Bedeutung für Herz, Stoffwechsel, Immunsystem oder sogar unsere Stimmung.
Ja, das finde ich auch so unglaublich faszinierend und ich glaube auch die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, wird noch unglaublich viel da passieren, auch an Forschung. Es gibt ja mittlerweile sogar diese Verbindung zwischen Darm und Kopf. Oder Gehirn besser gesagt. Und da ist es ganz spannend, dass 90% der Informationen von unserem Bauch in unseren Kopf gehen und nur 10% von unserem Kopf zurück in unseren Bauch. Das heißt, der Bestimmer ist quasi unser Bauch und nicht unser Kopf.
Also die sogenannte Darm-Hirn-Achse ist real. Und du hast vollkommen recht. Das Mikrobiom mit Milliarden an Bakterien und Viren also kann sein, dass wir eigentlich nur der Host sind und der wahre Lenker ist das Mikrobiom. Ja, und wir sind einfach nur Füllungsgehilfen.
Man hat ja auch mittlerweile schon festgestellt, dass die Mikroben quasi auch anfangen, Essen zu bestellen. Also bei uns. Also wenn du sie fütterst mit zum Beispiel sehr viel Zuckerhaltigen und sowas, dann förderst du damit auch das Wachstum bestimmter Mikroben, die halt nicht so gut sind für uns. Die wiederum wollen aber mehr, die wollen ja auch überleben, also bestellen sie immer mehr Zucker und es wird immer schlimmer. Also insofern kannst du auch in der Art und Weise, wie du dein Mikrobiom mitgestaltest, kannst du eine ganze Menge für deine Gesundheit, und zwar für viele Aspekte deiner Gesundheit tun. Und da finde ich auch so faszinierend, ja, ich gehe natürlich auf Ballaststoffe, aber es ist nicht nur die Ernährung, es ist auch unser Lebensstil, der Einfluss auf unser Mikrobiom hat. Also Schlaf hat einen Einfluss auf unser Mikrobiom, Stress einen extremen Einfluss, Bewegung hat auch einen Einfluss. Eigentlich, wir sind ja hier auch gerade, wenn es um Mission Gesundheit und Longevity geht, haben wir ganz viele Aspekte, die genau auf die Longevity einzielen, die wir tun können in unserem Alltag, genau die unterstützen auch unsere Darmflora, damit es der gut geht. Das finde ich so faszinierend.
Was wäre, wenn ihr nicht nur länger leben, sondern länger gesund leben könntet? Genau deshalb habe ich Nexus Precision Diagnostics gegründet hier im Berliner Grunewald, um euch möglichst umfassend zu untersuchen mit modernsten Tests, damit ihr eure Gesundheit nicht dem Zufall überlasst, genauso wie ich es tue. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an über info@hadi-saleh.com oder direkt über LinkedIn oder den Link in den Shownotes. Es liegt ja die Empfehlung bei mindestens 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag und die meisten Deutschen schaffen deutlich weniger. Was meinst du, woran liegt das? Essen wir einfach die falschen Lebensmittel oder fehlt uns das Wissen?
Ich glaube beides. Also es ist so, wir essen die falschen Lebensmittel, wenn du in den Supermarkt gehst, ist mittlerweile, also in Amerika ist es noch schlimmer, aber in Deutschland auch schon, sind 70-80% verarbeitete Lebensmittel. Und die sind ja dafür designt und damit will ich gar nicht sagen, dass die Industrie nur böse ist, sondern ich bin immer der Meinung, wir haben danach gerufen und sie haben die Produkte produziert, die wir uns gewünscht haben. Und wenn du einen Kuchen, den du aus Plastik kurz mal aufmachen und zack den Kuchen rein, das enthält so gut wie keine Ballaststoffe. Also viele der hochverarbeiteten Lebensmittel enthalten gar keine oder sehr, sehr wenige. Vielleicht müsste man da mal einen Schritt zurückgehen. Wo finden wir Ballaststoffe? Die finden wir ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln. Also sprich, tierische Produkte enthalten sie gar nicht. Also wir finden sie in Nüssen, in Samen, in Gemüse, in Obst und dann auch in unterschiedlichen Mengen. Also eine Gurke zum Beispiel enthält kaum Ballaststoffe, wohingegen hier Samen ganz viele enthalten. Also nur mal jetzt zwei Extrembeispiele genannt. Deswegen glaube ich, braucht es unbedingt auch Aufklärung, damit wir auch wissen, wo finden wir überhaupt Ballaststoffe und auch in ausreichender Menge. Jetzt haben wir ja gerade den Sommer, Beeren sind sehr reich an Ballaststoffen und das ist natürlich hervorragend für uns. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, die Tomate enthält kaum welche, die Gurke enthält kaum welche, Salat enthält auch kaum welche. Damit will ich nicht sagen, dass das schlechte Lebensmittel sind, ganz und gar nicht. Aber im Aspekt auf Ballaststoffe müssen wir andere hinzufügen. Hülsenfrüchte sind sehr reich an Ballaststoffen. Mhm. Früher war nicht alles besser, aber wenn man sich sehr ursprünglich ernährt und pflanzenbasiert, was eigentlich ja normal war, dann bekommt man genügend Ballaststoffe zu sich. Und die Empfehlung von 30 Ballaststoffen ist aus meiner Sicht auch eher ein Minimum und es darf gern mehr sein.
Du hast über 60 Rezepte ins Buch mit aufgenommen. Welches Gericht steht bei dir persönlich am häufigsten auf dem Tisch und wie viele Ballaststoffe sind drin?
Also morgens bevorzuge ich gleich Overnight Oats. Die kannst du abends so gut vorbereiten und morgens hast du da kein großes Gehassel, kannst du einfach aus dem Kühlschrank oder noch besser bei Raumtemperatur stehen lassen. Dann fermentiert es nämlich auch gleich noch. Also ich tue mir da morgens, abends bereite ich das vor, indem ich Haferflocken nehme, Joghurt oder Kefir reinmische und dann bei Raumtemperatur stehen lasse. Damit können wir Antinährstoffe aus den Haferflocken reduzieren und gleichzeitig können wir natürlich noch ein paar Mikroorganismen züchten und es ist wahnsinnig gut verträglich. Und Haferflocken enthalten nämlich auch noch einen ganz besonderen Ballaststoff, das Beta-Glucan. Und dafür gibt es ja sogar den sogenannten Health Claim. Das kann sogar unseren Cholesterinspiegel reduzieren. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Und einen positiven Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel kann es auch haben. Und dann bist du oftmals, je nach Menge natürlich, schon mit 10 Gramm Ballaststoffen dabei. Ohne Probleme. Also genauso, wenn du das dann auch noch toppst mit Himbeeren zum Beispiel. Das ist eins der ballaststoffreichsten Obstsorten, dann kannst du es noch weiter nach oben treiben und dann vielleicht noch ein paar Hanfsamen obendrauf und dann kannst du das wirklich ganz individuell und schon sehr, 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 sehr hoch ballaststoffartig machen. Und das Tolle ist, mit dem Frühstück bestimmst du auch gleichzeitig oder mit der ersten Mahlzeit, es muss gar kein Frühstück sein, aber mit der ersten Mahlzeit bestimmst du gleichzeitig, wie du auf die nächsten Mahlzeiten reagierst. Also insofern schlägst du da gleich diverse Fliegen mit einer Klappe.
Ja, das nennt sich der sogenannte First Meal Effekt.
Ja.
Der alles Weitere bestimmt. Und von daher ist es wichtig, genauso wie du sagst, mit einer guten Mahlzeit zu starten.
Ja. Also und da kannst du natürlich dann auch noch, also ich will auch gar nicht damit Proteine verteufeln. Natürlich brauchen wir ausreichend Proteine. Ich finde es nur schwierig, dass der Fokus die letzten Jahre nur darauf war.
Es ist ein zentrales Motto deines Buches, Addition statt Subtraktion,
ja.
was ich super finde. Und ich lasse dich erklären, warum dieser Ansatz erfolgreicher ist als so diese klassischen Verbots- oder Verzichtsstrategien.
Ich finde es ganz wichtig, auch also alles, jede Ernährungsform, die nicht durchhaltbar ist, werden wir für eine kurze Zeitspanne machen und dann je nachdem, warum du sie machst, nimmst du entweder wieder zu, wenn du das wegen des Abnehmens gemacht hast oder aber der gesundheitliche Aspekt lässt wieder nach, weil es fällt uns einfach schwer. Angenommen, ich sag zu dir, du musst jeden Tag Brokkoli essen und du magst aber kein Brokkoli, dann ist es ja grauenhaft, wenn ich dich sozusagen mit dem Brokkoli alleine lasse. Ich bin vielmehr der Meinung, dass man gar nicht den Fokus darauf setzt, was darfst du alles nicht, sondern dass du sagst, okay, füg doch zum Beispiel nochmal Samen deinem Salat zu oder versuch mal Hülsenfrüchte hinzuzufügen oder wie gesagt, füg mal dieses Frühstück hinzu, nur als Beispiel. Und dann merkst du über die Zeit hinweg, oh Mensch, damit geht es mir irgendwie viel besser und dann lässt du automatisch diese anderen Dinge immer mehr weg. Genauso finde ich zum Beispiel, geht es einem auch mit Schokolade. Schokolade an sich ist gar kein schlechtes Lebensmittel, enthält übrigens tolle Polyphenole, unterstützt auch wiederum unsere Darmflora. Wenn du anfängst, hochprozentige Schokolade zu essen, dann wirst du gar nicht mehr so viel davon haben wollen. Hm. Also eine Milchschokolade, da kannst du ja ohne Probleme eine Tafel weg, zacki zack, keiner.
Oder zwei.
Oder zwei. geht auch, easy. Ja.
Alles schon gemacht.
So. Und bei Zartbitterschokolade zum Beispiel ist es so, dass du, wenn du dann ein Stückchen isst, dann isst du gar nicht so viel davon. Und das, finde ich, ist der viel größere Aspekt. Und es gibt da wirklich groß angelegte Studien, die auch gezeigt haben, dass das sind jetzt Beobachtungsstudien, muss man auch immer fair sein. Nichtsdestotrotz hat man festgestellt, dass diejenigen, die besonders abwechslungsreich gegessen haben, und zwar viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel, dass die im Allgemeinen viel mehr gesundheitliche positive Effekte zeigten. Und insofern kann man das so auch als kleine Challenge mal machen, dass man versucht, 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu sich zu nehmen. Und das heißt, aus Obst, Gemüse, aus Samen und auch aus Gewürzen, die haben auch einen ganz tollen positiven Effekt auf unsere Darmflora. Und deswegen zufügen, Gewürze mal ausprobieren, all diese Dinge.
Es gibt ja rund um die Ernährung ständig neue Trends und vermeintliche Wundermittel. Welche Mythen über Kohlenhydrate und Ballaststoffe begegnen dir besonders häufig?
Dass eine kohlenhydratreiche Mahlzeit grundsätzlich schlimm ist. Weil jetzt geht es nämlich auch darum, Ballaststoffe sind zum großen Teil Kohlenhydrate. Sie sind nur für unsere Verdauungsenzyme nicht aufspaltbar. Das ist ein Punkt, den ich wirklich schwierig finde. Und Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat. Also natürlich ist es, wenn du sehr stärkehaltige Lebensmittel zu dir nimmst, die wirklich ganz schnell runtergebrochen werden von unseren Verdauungsenzymen und dann unser Zuckerspiegel so ansteigt, das ist natürlich auf Dauer nicht wirklich gut für uns. Aber auch da bin ich der Meinung, es muss kein kompletter Verzicht sein, nur sich dessen bewusst machen und etwas weniger davon. Und das finde ich schwierig, wenn das so verteufelt wird.
Wenn die Leser und Leserinnen deines Buches nur eine einzige Sache aus deinem Buch mitnehmen sollten, wenn sie die letzte Seite gelesen haben, welche wäre das?
Möglichst pflanzenbasiert sich ernähren. Mhm. Und damit verbiete ich, also ich verbiete ja sowieso nichts, aber damit sage ich nicht, du darfst kein Fleisch essen oder kein Fisch essen oder du darfst keine Milchprodukte zu dir nehmen. Aber wenn du einfach nur im Fokus hast, ich möchte ein guter Gastgeber sein für mein Mikrobiom und ich wünsche mir deswegen, also ich möchte, dass es den Milliarden an Mikroben gut geht und deswegen versuche ich mich möglichst pflanzenbasiert zu ernähren, das wäre das Tollste.
Du hast Milchprodukte angesprochen. Wie stehst du zu Käse, Joghurt, Kefir?
Also ich persönlich versuche es zu meiden, aber das heißt nicht, dass man es meiden soll, meiden muss. Bei mir ist es eher so ein ethischer Aspekt, aber prinzipiell ist, wenn du es fermentiert zu dir nimmst in Form von Joghurt oder besonders in Form von Kefir, ist es für unsere Darmflora definitiv ein tolles Lebensmittel. Also gerade Kefir. Joghurt hat ein paar positive Mikroorganismen und Kefir hat ein noch viel breiteres Spektrum. Also Kefir ist wirklich ein richtig, richtig tolles Lebensmittel. Aber ich bin auch der Meinung, die gibt es auch alle in pflanzlich.
Wenn jetzt jemand, und das ist meine letzte Frage, mehr Ballaststoffe ab morgen zu sich nehmen müsste oder möchte, so rum, welche drei einfachen Veränderungen würdest du empfehlen?
Die erste, ganz wichtig, langsam starten. Also, weil wenn du zu hoch motivierst, daran gehst, dann hast du echt Probleme. Dann kriegst du Blähungen und dann kriegst du Probleme mit der Verdauung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zum gleichen Aspekt gehört auch ausreichend trinken. Wenn wir anfangen, unsere Ballaststoffzufuhr zu steigern, müssen wir wirklich ausreichend viel, viel, viel trinken. Ganz wichtig. Weil, wie gesagt, zum Beispiel die wasserlöslichen Ballaststoffe, die saugen richtig Wasser und quellen dann auf. Aber selbst die unlöslichen Ballaststoffe, wenn das Stuhlvolumen größer wird, dafür brauchen wir Wasser. Also das ist einer der wichtigsten Aspekte, weil ich habe es ganz oft erlebt, dass die Personen, die dann sich bemüht haben, mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen, sagen, oh, ich vertrage das nicht, jetzt habe ich solche Probleme, das ist überhaupt
Verstopfung.
Für mich. Ja, ganz genau, Verstopfung, ich kann nicht mehr gehen und so weiter und so fort. Das ist deswegen ganz wichtig, maximal 5 Gramm am Tag pro Woche steigern. Und dann also im Vorfeld vielleicht einmal gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Und das muss jetzt nicht ganz genau sein, aber dass man so Pi mal Daumen sich das mal ausrechnet. Deswegen habe ich da auch so eine Ballaststofftabelle dazugefügt, dass man so mal gucken kann, wie ist das eigentlich, was nehme ich gerade so aktuell zu mir? Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Dann Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte langsam steigern und zufügen. Auch da wichtig, die Zubereitung der Hülsenfrüchte ist ganz entscheidend, wie gut wir das vertragen. Weil viele sagen dann auch, oh Mensch, Hülsenfrüchte, auch das vertrage ich nicht. Wenn du es ausreichend einweichen lässt, gut abspülst, ausreichend kochst, vielleicht sogar ist ein bisschen nerdy, vielleicht sogar keimst, verträgst du es viel, 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 viel besser. Und der dritte Tipp, einfach mal ausprobieren und Spaß dran haben, unterschiedliche Gerichte mal zu gucken, wie es einem schmeckt. Weil es klingt immer so, gesunde Ernährung hat so ein bisschen, finde ich, das Stigma, das schmeckt nicht. Und das stimmt nicht. Und das versuche ich auch ein bisschen auf den Social-Media-Kanälen zu zeigen, dass du wirklich einfach, schnell und trotzdem gut Rezepte machen kannst.
Super. Maren, ich danke dir für den erneuten spannenden Austausch. Ich danke dir dafür, dass du das Buch geschrieben hast, was ja demnächst rauskommt. Ja. Und dazu beiträgst, Menschen zu informieren und aufzuklären, wie sie sich gesünder ernähren können. Weil das ist einer der größten Hebel, die viele beschäftigt und bewegt. Weil wir jeden Tag uns in irgendeiner Form ernähren. Außer wir machen gerade eine Fastenkur. Aber das ist eher die Ausnahme. Und von daher ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema und du trägst maßgeblich dazu bei, uns alle schlauer zu machen.
Und weißt du, also erstmal vielen, vielen Dank und ich meine, dein Podcast trägt auch dazu bei. Den höre ich nämlich immer schön, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, jede Folge. Ich liebe es. Aber ich finde, es ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Eine ballaststoffreiche Ernährung zum Beispiel, die muss nicht teuer sein. Hülsenfrüchte beispielsweise, die kosten ja kaum was. Also im Vergleich zu anderen Lebensmitteln, das ist sowas von günstig. Also auch das finde ich wichtig. Gesunde Ernährung, ja. Natürlich ist Obst und Gemüse auch gerade heutzutage nicht billig, aber es geht günstig.
Maren, vielen Dank und weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit deinem Buch.
Ich danke dir.
Die Fakten der Folge.
Erstens, Ballaststoffe sind weit mehr als nur ein Verdauungshelfer. Sie beeinflussen unter anderem unsere Herzgesundheit, den Blutzucker, das Immunsystem und das Mikrobiom im Darm. Zweitens, die meisten Menschen nehmen deutlich zu wenig Ballaststoffe zu sich. Dabei können schon kleine Veränderungen im Alltag einen großen Unterschied machen. Drittens, gesunde Ernährung muss nicht mit Verzicht verbunden sein. Oft ist es wirksamer, dem Speiseplan gezielt mehr ballaststoffreiche Lebensmittel hinzuzufügen, statt sich auf Verbote zu konzentrieren.
Random Reminder.
Random Reminder, dein Besteck beeinflusst, wie viel du isst. Studien zeigen, dass Menschen automatisch langsamer essen, wenn sie kleinere Bissen nehmen oder kleineres Besteck nutzen. Wenn du also oft zu schnell isst, nimm heute bewusst eine kleinere Gabel, zum Beispiel eine Kuchengabel, oder lege das Besteck zwischen den Bissen kurz ab. Du gibst deinem Körper mehr Zeit, Sättigung wahrzunehmen. Also mein Random Reminder heute, dein Besteck beeinflusst, wie viel du isst. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Saleh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.